Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold.
Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute mit einem Thema, wo wir ein wenig über unseren Titel hinausgehen. Wir heißen Religionen im Gespräch, weil wir uns mit der Vielfalt der Religionen befassen. Heute aber schauen wir über den Tellerrand und fragen nach den nicht-religiösen Gemeinschaften, also den sogenannten Humanisten. Und wenn Sie mal im Internet klickern, dann werden Sie feststellen, es ist nicht ganz einfach, sich da zurechtzufinden. Ein bisschen so wie bei den Religionen auch. Und weil das so ist, haben wir heute jemanden hier, der sich da sehr gut auskennt, nämlich den Vizepräsidenten des Humanistischen Verbandes in Niedersachsen, Hans-Jörg Jakobsen, den ich herzlich begrüße. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein kann.
Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind von Haus aus Biologe, ne? Professor gewesen, lange Jahre hier in Hannover an der Leibniz-Universität und haben dort das Institut für molekulare Genetik der Pflanzen aufgebaut.
Ja, erstmal ein Lehrgebiet Pflanzenbiotechnologie und dann haben wir ein Institut gegründet und Pflanzengenetik.
Ja. Und Sie sind in sehr vielen Ehrenämtern, wichtigen Ehrenämtern unterwegs gewesen und in der Öffentlichkeit bekannt als jemand, der für die Gentechnik streitet und gegen das, was aus Ihrer Sicht unsachgemäße Kritik an der Gentechnik ist. Aber das ist nicht unser Thema heute, sondern wir wollen sprechen über die humanistische Szene und den humanistischen Verband. In Ihrer Vita, Sie haben geschrieben, habe ich gelesen, Sie sind schon in Wilhelmshaven geboren und dann haben Sie dort nicht das gemacht, was die meisten in ihrer Schulklasse nämlich angemacht haben, nämlich Konfirmation, sondern Jugendfeier.
Jugendweihe hieß das damals.
Das ist Weihe.
1963, ja, ja. Und das hat auch Schwierigkeiten gemacht, denn wenn man gefragt wird, was man ist, wenn man Humanist ist, dann ist die Bandbreite der Vorstellung, die Leute haben, von in der Adenauerzeit waren wir Kommunisten. Weil ja, die Jugendweihe gab es auch in der DDR.
Ja.
Und das hat mir in der Schule auch Schwierigkeiten gemacht. Nicht? Also das war nicht einfach auszuhalten. Mhm. Ich musste die Schule wechseln, mein Vater nach Oldenburg versetzt wurde. Und als herauskam, dass ich kein Christ bin, fiel ich in Deutsch von 2 auf 5 und in Latein von 2 auf 5.
Ja.
Und ich hatte immer gedacht, Latein ist eigentlich ein objektivierbares Fach. Da kann man messen, ob jemand gut ist oder nicht. Aber ich bin dann 1,5 Jahre, bis mein Vater nach Bonn versetzt wurde, mit dem Zug morgens von Oldenburg nach Wilhelmshaven in meine alte Schule zurückgefahren. Weil mir ganz klar gesagt wurde, du kriegst hier kein Bein an Deck.
Das heißt, Sie kommen aus einem von Hause aus humanistischem Haus oder waren die Eltern christlich mal irgendwann gewesen?
Meine Mutter war getauft und konfirmiert. Mein Vater, Jahrgang 24, der kam aus dem Krieg zurück und sagte eben, mir ist im Krieg der Glaube an einen barmherzigen Gott abhandengekommen.
Ja.
Er war mit 17 eingezogen worden zur Marine und dann 1944, 45 in Italien im Partisanenkampf gewesen. Und das muss ihn traumatisiert haben.
Ja.
Und also das war so die Sache, die er uns beigebracht hat.
Und das heißt, er hat Sie dann nicht nur nicht religiös erzogen, sondern auch zu den Humanisten gebracht?
Nein, also er hat uns das freigestellt. Ah. Ich bin damals, als ich so 13 war, bei den Neuapostolen gewesen, evangelische Kirche, katholische Kirche. Ich war sehr, sehr stark naturwissenschaftlich orientiert und fand dann das, was meine Großmutter brachte mich denn dahin, zur damaligen freireligiösen Gemeinde in Wilhelmshaven. Und da haben wir so quasi auch so eine Vorbereitungszeit gehabt, haben uns aber eben auch mit Naturwissenschaften, mit Kant auseinandergesetzt, so altersgemäß natürlich. Ich habe neulich noch das Buch, was wir damals bearbeitet haben, mir angeguckt und bin dann dabei geblieben.
Das ist im Grunde so, was evangelisch die Konfa ist, nicht? Man macht auch ein Jahr oder so.
Das ist eine Vorbereitung eigentlich auf den nächsten Schritt im Leben, nicht? Also aus der Kindheit, man wird dann Jugendlicher und da wird man darauf vorbereitet. Wir waren damals in Wilhelmshaven, ich glaube 80, 90 Kinder, die das...
So viel?
Ja, ja.
Ah ja.
Und in Wilhelmshaven war die Gemeinde relativ aktiv. Und in Oldenburg war das überhaupt nicht. Da ist das schon abgerissen. Also ich habe da nichts gefunden. Aber ich war dann auch mehr in Wilhelmshaven dann nicht unterwegs.
Das ist nun schon eine ganz spannende Geschichte. Jetzt habe ich schon 3-4 Punkte, wo ich gerne nachfragen würde oder die ich aufspießen würde. Zum einen, freireligiöse Gemeinschaft hieß das, ja. So waren die Zeiten. Das heißt, man hat sich definiert in Abgrenzung immer von Religion.
Ja, das Ganze ging ja eigentlich los. Also sagen wir mal so, unser Menschenbild ist, dass wir sehen den Menschen als ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Wesen. Das ist aber ein Gedanke, der schon sehr alt ist. So haben die Philosophen im antiken Griechenland den Menschen auch gesehen. Nicht? Also Sokrates ist deswegen gestorben, weil er den Menschen neben die Götter gestellt hat. Nicht? Wenn man das so verkürzt sehen kann. Dann gab es halt die Zeit, die Jahrhunderte, wo es die Dark Ages, wo der Gedanke war in der Welt, aber wurde nicht gelebt. Und dann fing halt mit der Renaissance, mit Galileo, Kopernikus, Kepler, wurde unser modernes Weltbild geschaffen. Nicht? Also als ich das in der Schule auch gehört hatte, wurde mir klar, es gibt zwei Dinge in der Wissenschaft, Konsens oder Evidenz. Und ich fand also, für mich ist die Evidenz wichtiger. Und das wurde damals ja erstmalig demonstriert.
Also nicht die Mehrheitsmeinung, sondern die sozusagen die Fakten.
Die harten naturwissenschaftlichen Fakten. Mhm. Dafür haben ja viele Leute dann auch gelitten. Und das ging dann ja weiter, die Philosophen der Aufklärung. Also Kant hat den alten lateinischen Spruch Sapere aude, sei mutig weise zu sein, verdichtet in lerne dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Nicht? Aber das blieb ja erstmal ein philosophisches Konstrukt, wurde dann aber erst politisch, so nach dem Wiener Kongress, als die Restauration einsetzte und Adel und Klerus wieder an die Macht kamen. Nicht? Da gab es die ersten Freidenker oder freireligiösen Gruppen, die da ja auch maßgeblich beteiligt waren an der Entwicklung zur Paulskirchenrevolution.
Also Mitte 19. Jahrhundert.
Mitte 19. Jahrhundert. Also in Hannover wurde die erste Freidenkergemeinde 1847 gegründet.
Ah ja. Ja.
Nicht? Und,
also kurz vor 1848, ja, genau. Kein Zufall, genau.
Die waren also treibende Kraft damals beim ersten Versuch in Deutschland, Demokratie einzuführen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging der Gedanke dann in die sich entwickelnde Arbeiterschaft. Das wurde eine sehr linke Sache auch, nicht? Und das wurde dann also im Ersten Weltkrieg alles verschüttet. Und so an Anfang der 20er Jahre wurde das alles wieder neu gegründet. Hatte die Blüte wirklich in der Weimarer Zeit und wurde dann von den Nazis verboten.
Ja.
Nicht? Also das ist vielleicht das andere Extrem, wie man uns einschätzt. Das habe ich auch schon mal gehört. Die Nazis waren ja keine Christen, waren die auch Nazis, sowas. Nicht? Aber nichts kann falscher
Kommunisten,
sein.
Kommunisten.
Ja, Nazis. Das ist die Bandbreite. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen einfach lauter werden, deutlich machen, okay, was Humanismus eigentlich ist. Ja. Nicht? Und für mich ist also ganz wichtig, dass wir ja sehr viel gemeinsam im Wertegerüst haben. Ich sage es mal so etwas verkürzend. Die Gebote 4 bis 10 stellen auch für uns ein Wertegerüst dar.
Also jetzt aus der Bibel, die Gebote 4 bis 10.
Ja, das ist ein Wertegerüst, auf das man sich ja einigen kann.
Okay.
Nicht? Und aber wir sehen eben den Menschen als mehr als jemand, der im Diesseits lebt und dieses Leben entsprechend, dieses Wertegerüst, sich einrichten soll.
Ja. Ja, da steckt schon wieder ganz viel drin. Ich will nochmal auf den Punkt kommen, den Sie gesagt haben, Sie wurden diskriminiert, weil Sie Humanist waren. Also Sie machen, ich spitze mal zu, das höre ich heute von Leuten, die sind Muslime oder die sind Juden, die sagen, wenn das rauskommt, habe ich sofort ein Problem. Ich falle in den Schulen, die Lehrer behandeln mich anders. Das ist Ihnen im Grunde damals so gegangen, weil das nicht der Norm entsprach, wenn man nicht evangelisch oder katholisch.
Das lag wohl an der besonderen Schule, die hieß damals Hindenburg-Gymnasium und die war so eher deutsch-national ausgerichtet, wurde dann später also umbenannt, hat jetzt einen anderen Namen. Aber es gibt, ich habe das mal recherchiert, weil mich das interessiert hat, es gibt so eine Gruppe von ehemaligen Schülern, die also von den gleichen Lehrern misshandelt worden sind, quasi also durch schlechte Noten, wie es mir passiert ist. Ne? Die aber nicht eben die Möglichkeit hatten, dann 60 Kilometer in eine andere Stadt zu fahren.
Ja, ja. Und Sie sagen, es hieß Jugendweihe. Das ist ja ein Begriff, der heute, wenn ich recht sehe, nicht mehr verwendet wird, weil man diese DDR-Assoziation nicht haben möchte. Ja, also ich glaube,
das ist der wesentliche Grund, deswegen heißt es Jugendfeier. Ja. Aber so die Vorbereitung ist also in der Art dieselbe, die Texte sind natürlich andere.
Ja. Das heißt, der Grundgedanke dieser Vorbereitungszeit auf die Jugendfeier ist sowas wie Medienkompetenz, Demokratie, solche Dinge?
Ja, genau. Das sind die entscheidenden Elemente. Mhm. Also, leitet sich einfach aus der Geschichte her.
Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich bin gleich gesprungen, ohne zu erwähnen, Sie sind Vizepräsident jetzt seit 4 Jahren und haben damals geschrieben und immer wieder gesagt, Sie möchten die Stimme des Humanismus nach vorne bringen, wie Sie es eben auch schon gesagt haben. Und Sie meinen damit solche Dinge, gemeinsame Werte? Sie haben eben gesagt, Gebote 4 bis 10, Demokratie. Was sind die wichtigen Themen für den Humanistischen Verband Niedersachsen?
Eigentlich für die Leute da zu sein, die nicht mehr religiös oder nicht religiös gebunden sind.
Ja.
Das leben wir an verschiedenen Stellen. Wir haben ja auch den Verband Werte und Normen mit gegründet. Dass also der Werte- und Normenunterricht für die, die keinen Religionsunterricht mehr wollen, angeboten wird, was jetzt auch wohl flächendeckend bei Grundschulen passiert, weil es werden immer mehr.
Ja.
Als wir 1970 den Staatsvertrag mit dem Land Niedersachsen geschlossen haben, übrigens als einziger Landesverband, waren 5% der Menschen nicht kirchlich gebunden. Und heute sind das 46-47%. Und wir denken, wir haben die Verpflichtung, denen, die es wollen, ein Angebot zu machen, ein verbindliches Wertegerüst kennenzulernen. Da stehen wir nicht in Konkurrenz zu den Kirchen, sondern wir machen ein Angebot für die, die in Distanz zur Kirche sind. Und deswegen denke ich, dass es gerade in diesen Zeiten, wo es mehr drunter als drüber geht, wichtig, möglichst vielen Menschen Dinge zu vermitteln, die wichtig sind.
Ja, und die verstehen sich nicht als Konkurrenz, sondern im Grunde als ein Verband, der ein Angebot macht für die, die eben mit Kirche nichts mehr oder nichts anfangen können.
Ja, da sehe ich unsere wesentliche Aufgabe drin.
Ja.
Also wir machen das ja auch, wir betreiben Kindertagesstätten. Wir haben eben auch in Garbsen den Ruheforst eingerichtet. Und so. Und
das heißt, man kann sich humanistisch beerdigen lassen, wenn man das
sagt. Ja, genau. Es kann jeder sich dort ein Grundstück kaufen.
Ja.
Also das ist nicht restriktiv.
Ja.
Und das läuft sehr, sehr gut.
Also viele Menschen wollen dort in diesen Ruheforst. Und was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt in so einen normalen kommunalen Ruheforst gehe?
Es gab es keinen. Es gab in der Region keinen. Die Leute müssen dann zum Deister fahren oder nach Celle fahren und die in Garbsen leben wollen, in dem dieses Angebot war.
Und gibt es auch sowas wie Begleitung, wenn Menschen sterben?
Ja, also wir haben Feiersprecher, die also auch die Trauerbegleitung machen. Wir bieten auch Namensfeiern an, also als analog zur Taufe.
Ah.
Und auch freie Trauungen, humanistische Trauungen.
Namensfeiern, das heißt, ich bekomme ein Kind und das bekommt einen Namen und dann gehe ich zum Humanistischen Verband und sage...
Ja, dann macht einfach einer der Feiersprecher oder Feiersprecherinnen, die machen eine kleine Zeremonie.
Ja.
Und das ist auch eines unserer Angebote.
Ja. Und das macht man wo bei Ihnen? Im Vereinshaus?
Im Haus Humanitas kann das sein, aber es ist auch, das wird auch in der Familie gemacht, also das ist ganz frei.
Ja. Ja, also ein bisschen wie Taufe und Trauung gibt es auch.
Trauung gibt es auch schon ganz lange.
Ja.
Also auch eben schon sehr lange gleichgeschlechtliche Ehen, die getraut werden und dann die Trauerbegleitung und Sterbebegleitung.
Gibt es auch.
Meistens kommen die Leute erst nach dem Tod eines Angehörigen dann zu uns, und dann wird denen die Trauerbegleitung angeboten.
Also im Grunde die, was man Passageriten nennt, die um die sich eigentlich alle Religionsgemeinschaften kümmern.
Ja.
Gibt es noch weitere? Kita haben Sie gesagt?
Ja, Kita, also Kindertagesstätten haben wir einige im Land und die leiden unter dem gleichen Problem wie alle anderen Kindertagesstätten, nicht genug Personal. Aber das läuft eigentlich jetzt ganz gut.
Und Sie haben gesagt, Sie haben einen Staatsvertrag mit dem Land Niedersachsen aus dem Jahr 1970. Ja. Als einziger Landesverband, wie kam es dazu oder wie kommt es dazu?
Also die Niedersachsen, die Freireligiösen oder Humanisten Niedersachsen wurden 1948 neu gegründet, haben dann 1950 eben die Körperschaftsrechte bekommen vom Land und sind also damit den Kirchen in Rechten und Pflichten gleichgestellt. Und dann war es 1970 eben so, dass eben die Enteignung, die die Nazis vorgenommen hatten, wurden dann zum Teil rückgängig gemacht, daraus ist das Haus Humanitas entstanden. Und dann hat das Land uns quasi den Auftrag gegeben, 1970 für die nicht religiös gebundenen Menschen zu sprechen. Und da sind einige Rechte mit dabei, von denen einige noch nicht umgesetzt sind, also Sitz im Rundfunkrat, wurde da avisiert.
Den es nicht gibt.
Den es bis immer, heute. Noch, immer noch nicht gibt bis heute. Dann.
Ich würde tippen auf Geld oder sowas.
Ja, also ich hatte ja gesagt, in der Weimarer Zeit war das eine große Gemeinschaft und das wurde dann enteignet. Nicht? Und dann ist also so eine gewisse Kernfinanzierung kommt vom Land für den Verband.
Ja.
Und der Rest geht natürlich über die Mitgliedsbeiträge, die Verbandssteuer und auch Spenden, die da reinkommen.
Das ist sehr vergleichbar mit dem, was man mit den Muslimen auch vorhatte. Das ist dann nicht dazu gekommen, aber da sollte ja auch für eine Geschäftsstelle oder so ein gewisser Betrag dann jährlich überwiesen werden.
Genau. Ja. Also das ist im Grunde ist eine Entschädigung für das, was vorher passiert ist. Nicht? Weil die Länder sind ja Rechtsnachfolger und deswegen ist das gekommen. Und das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine CDU-Regierung, die das gemacht hat, damals 1970. Und nominell ist der Betrag immer gleich geblieben. Also die Gehaltserhöhungen wurden mitfinanziert, aber wenn man bedenkt, dass das damals 5% waren, dass es jetzt 46-47% sind, dann müsste eigentlich ein Aufwärts kommen. Nicht?
Ist denn der Verband in gleicher Weise oder in einer ähnlichen Weise in der Mitgliederzahl gestiegen oder wie sieht es dabei aus?
Das Interessante ist, also wir sind einige tausend Mitglieder. Auf der letzten Präsidiumssitzung haben wir eben festgestellt, dass wir auf einen Austritt oder Sterbefall 5, 6 bis 6 Eintritte haben. Mhm. Also er wächst. Aber es ist natürlich so, bei uns muss man finden, um da Mitglied zu werden. Und das ist natürlich, wenn man nur eine geringe öffentliche Präsenz hat, schwierig. Also wir haben 4x15 Minuten Sendezeit im NDR, sonntags morgens um 7 Uhr oder 7.15 Uhr.
Im Radio. Also vergleichbar dem, was die Religionsgemeinschaften und speziell die Kirchen auch haben, ja.
Also ich würde mal sagen, das ist sehr viel weniger.
Also vom seltener, ja, aber, also aber vom Format.
Viermal im Jahr.
Ja, genau.
Und wie gesagt, wir sind der Meinung, dass wir mehr Menschen erreichen müssen, als wir so über jetzt erreichen. Mhm. Und daran arbeiten wir eben.
Mhm. Ja, die Zahlen steigen, also müssten auch die Mitgliederzahlen steigen. Und ich höre, Sie tun es, aber eben natürlich nicht, wenn Sie sagen, ein paar tausend, das Potenzial wäre ja in den Millionen irgendwo, alleine in Niedersachsen nicht.
Ja, wobei aber allgemein, glaube ich, also wir sind schon froh, dass wir wachsen, weil allgemein ja das Interesse in der Bevölkerung, sich irgendwo zu engagieren, zurückgeht.
Ja.
Nicht? Das ist leider festzustellen.
Einteilen, ja. Jetzt sind wir schon bei den Strukturfragen, also Körperschaft des öffentlichen Rechts, das heißt juristisch auf einer Höhe mit Kirchen und den jüdischen Körperschaften und den wenigen muslimischen, die es gibt. Staatsvertrag, also das Land Niedersachsen versteht den humanistischen Verband im Grunde als Repräsentant und Ansprechpartner für alle, die nicht religiös gebunden sind.
Ja, das so steht es als Auftrag im Staatsvertrag von 1970.
Ja.
Wir wollten eigentlich 2020 also mit dem Land die 50 Jahre feiern, aber da hat es keine Reaktion gegeben aus der Staatskanzlei. Gut, das war Corona. Aber da ist das Land sehr zurückhaltend.
Wir hatten schon über Geld gesprochen. Sie haben gesagt, dass der Verband lebt von Mitgliedsbeiträgen. Bei den Kirchen gibt es ja Kirchensteuer. Gibt es was Vergleichbares beim Humanisten?
Ja, wir haben die Verbandssteuer, aber die wird nicht über das Finanzamt eingezogen, sondern die wird von unserem Verband direkt eingezogen. Das ist der Unterschied. Aber die Verbandssteuer eben macht uns zu einer steuererhebenden Weltanschauungsgemeinschaft und damit löst man Probleme, die glaubensverschiedene Ehen manchmal haben, mit dem besonderen Kirchgeld.
Das klingt kompliziert. Das besondere Kirchgeld?
Das wird erhoben in glaubensverschiedenen Ehen, weil da die Philosophie hintersteht, dass im Grunde nicht nur das Kirchenmitglied Kirchensteuer zahlt, sondern die Familie soll besteuert werden.
Ja.
Und das stößt vielen auf.
Also gedacht für Familien, wo die Person, die viel Geld verdient, nicht in der Kirche ist, aber die Person, die wenig oder gar kein Geld verdient, die ist in der Kirche.
Ja.
Und da haben die Kirchen dieses Instrument sich ausgedacht.
Da gibt es so eine Staffelung und das empfinden viele als ungerecht.
Ja, und jetzt setzen Sie dagegen, dass Sie selbst Steuern erheben?
Ja, also die Verbandssteuer, und damit sind wir eben eine steuererhebende Wettanschauungsgemeinschaft, und damit entfällt für diese Ehen das besondere Kirchgeld.
Das Kirchgeld fällt weg, und diese Steuer, habe ich recht verstanden, wird aber nicht von der Lohnsteuer auf den Zettel,
sondern das zieht der Verband direkt ein.
Der Verband nimmt mir also jeden Monat, weiß ich nicht.
Nee, das ist einmal im Jahr 84 Euro.
Immer gleich, für alle.
Ja.
Oder gibt es
es gibt eine soziale Staffelung, also Arbeitslose oder Sozialwenigkeit.
Ja, also würden Sie sagen, eine steuererhebender Verband, ja?
Also Weltanschauungsgemeinschaft, so steht es im Gesetz.
Ja, ja.
Und das halte ich für gerecht. Und wie gesagt, sind natürlich auch Einnahmen da aus dem Ruhrforst und Spenden.
Ja. Und die Geschäftsstelle sitzt hier in Hannover?
Sitzt in Hannover, ja. Das ist im Grunde seit, glaube ich, 1907. Da hat sich dann der Niedersächsische Freidenkerverband gegründet.
Mhm.
Ich habe da neulich nochmal eben auch so ein Faksimile von der Anzeige damals gesehen. Da steht ganz klar drin, was mich sehr erfreut hat. Wir beziehen uns auf die modernen Naturwissenschaften. Und das ist so ein bisschen Leitmotiv.
Und gibt es da, wenn Sie das so sagen, das ist ja nun auch, Wissenschaft ist, wie soll ich sagen, ja auch in sich nicht eins, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Strömungen, auch bei den Philosophen. Gibt es sowas wie eine klare Leitlinie, ein Leitbild, oder dass man sagt, wir haben irgendwie einen Leitphilosophen oder irgendwie, oder ist es, lässt man das eher offen?
Nee, also ich denke, die Leitidee sind die Philosophen der Aufklärung.
Mhm.
Weil da fing das eigentlich alles an, als eine Freidenkerbewegung.
Ja.
Nicht? Das,
ja.
Das Denken war früher ja in ganz engen Korsetts. Und das hat sich ja damit eigentlich gelöst. Nicht? Ich meine, zu Kants Zeiten, wenn er gesagt hätte, er hätte mit der Kirche nichts zu tun, das war damals noch gefährlich. Nicht? Und deswegen hat er das ja etwas anders auch ausgedrückt. Und das ist so im Grunde der Satz von Kant, ich lerne, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das ist für mich ein ganz starkes Leitmotiv. Er hat damit im Grunde für mich die Aussagen der Philosophie der Aufklärung verdichtet.
Gibt es wie so ein Grundlagenpapier? Also könnte man das irgendwo nachlesen? Oder haben Sie das nie wirklich verschriftlicht, dass man sagt, wir stehen für und so weiter,
also
die und die philosophischen Positionen und Weltanschauungspositionen?
Also wir haben da eine Broschüre entwickelt, wo das im Grunde zusammengefasst ist, wie es sich herleitet und was unsere Positionen sind.
Ja.
Also ganz klar Demokratiebezug und eben Freiheit des Denkens und halt auch Diesseitsbezogenheit.
Ja.
Weil man ist selbstbestimmt, aber auch für das, was man tut, verantwortlich.
Ja.
Selbst, das kann man nicht auf irgendjemanden abschieben.
Das würden nun manche Religionsgemeinschaften so oder ähnlich auch sagen. Bei Ihnen ist das Besondere, was sagen Sie? Wir brauchen Gott nicht oder es gibt keinen Gott? Wie wäre da genau die Linie? Oder ist die auch nicht klar?
Also das gibt ja sehr viele Strömungen. Es gibt relativ aggressive Gruppierungen da sehen wir uns nicht. Also ich sage es mal für mich. Also ich komme ohne den Gedanken an einen Gott klar. Und das geht, glaube ich, vielen anderen auch so.
Ja, ja. Aber Sie würden nicht aggressiv sagen, es gab ja mal diese Buskampagne, wo dann Busse durch die Stadt fuhren mit es gibt keinen Gott und so. Das ist nicht so Ihre Linie.
Das wäre mir ein bisschen zu grell.
Ja.
Nee, das ist, weil ich bin der Meinung, dass das, was man glaubt oder nicht glaubt, ist Privatsache. Und deswegen bin ich auch dagegen, dass man überall ankreuzen muss, welchen Glaubens man ist. Das geht meiner Meinung nach eigentlich niemandem was an. Das gehört für mich also auch zur Selbstbestimmung, dass ich das nicht offenbaren muss. Aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Ne?
Ich verstehe. Nun ist in Deutschland mit der Privatsache das so eine Sache, weil wir natürlich eine Rechtskonstruktion haben, wo die Gemeinschaften an sehr vielen Stellen einfach in der Öffentlichkeit eine wesentliche Rolle spielen. Und das kann man nicht sozusagen abwraken.
Das war für mich damals in Oldenburg insofern traumatisch, als dann die Schulsekretärin, ich hatte mich dann selber da angemeldet, als sie den Bogen sah und ich hatte dabei Religion Strich durchgemacht, bist du etwa mosaischen Glaubens? Und ich wusste nicht, was das ist. Ja, also das war für mich noch kein Thema gewesen. Und also da musste ich lange drüber nachdenken, wie da mit einem umgegangen wird.
Ja. Das ist eine Form von Diskriminierung, die sehr viele in diesem Land, die eben nicht sozusagen die üblichen, zu den üblichen Gemeinschaften gehören, auch kennen. Ja. Und die offenbar auch sehr hartnäckig ist, nicht nur bei den Muslimen und bei den mosaischen Glaubens, also Juden und Jüdinnen, die gerade jetzt in diesen Zeiten da viel von erzählen können.
Deswegen haben wir auch von der Stadt Garbsen, also auch ausdrücklich als Humanist, nach dem 7. Oktober bei der liberalen jüdischen Gemeinde einen Solidaritätsbesuch gemacht. Ja. Da stehe ich auch voll hinter.
Ja. Nun, die, wenn Sie sagen, es gibt sehr aggressive, ich habe gelesen, es gibt einen humanistischen Bundesverband. Welche Rolle spielt der für den humanistischen Verband Niedersachsen?
Da sind wir Mitglied. Also der ist gegründet worden, glaube ich, in den 90ern. Hat also alle die Gemeinschaften, die in den Bundesländern entstanden sind, in der Zeit zusammengefasst. Und auch der Begriff Humanismus, der ist unter anderem geprägt worden, weil so seit den 50er, 60er Jahren ja diese evangelikalen Freikirchen nach Deutschland gekommen sind. Und damit wollten wir nicht verwechselt werden. Der Begriff freireligiös und Freikirchen, das wollten wir nicht mittragen.
Also die freireligiös wurde abgewählt, weil es nach Freikirche
klingen konnte? Weil sich keiner was darunter vorstellen konnte. Und als dann aber diese evangelikalen Sekten reinkamen nach Deutschland, war es, glaube ich, sehr sinnvoll, das wirklich unter dem Begriff Humanismus zusammenzufassen.
Nun würden jetzt die Evangelikalen sagen, wir sind nicht alle so und Sekten schon gar nicht, aber das ist natürlich immer eine Frage, ob man dieses Wort noch verwenden will.
Herr Reinbold, ich war mal beruflich in den USA, in Salt Lake City und habe mir da eben den Mormonentempel angeguckt. Mhm. Und da haben sie so Diaporamen, wo die Menschen mit Sauriern zusammenleben. Also die Evangelikalen rein.
Sie meinen die Leute, die Museen bauen, wo die Saurier neben den Menschen Babys spielen?
So diese Fred Feuerstein-Idylle.
Ja, ich verstehe. Das widerstrebt ihrem wissenschaftlichen Weltbild, weil die Welt nicht nur 4000 Jahre alt ist.
Da habe ich Schwierigkeiten, das ernst zu nehmen,
Okay. Und steckt dahinter auch zu sagen, wir wollen uns nicht über die Abgrenzung von den Religionen, also freie Religion klingt ja immer von, da sind die, wir sind frei.
Ja gut, das ist historisch, gewachsen, nicht? Ja. Und also die Idee des Humanismus fasst alles zusammen. Das ist ein relativ großes Spektrum ist damit abgedeckt, nicht? Das ist, denke ich, war ein sehr sinnvoller Schritt, also auch um sich auszutauschen,
nicht?
Und also auch Ideen zu bekommen. Also wir planen im Moment zum Beispiel, gab es auch einen Evolutionspfad. Das haben wir von Freunden aus dem Rhein-Neckar-Kreis übernommen, die haben das auch entwickelt, weil wir uns auch als Bildungsträger sehen. Also ich hatte ja Bert und Norm angesprochen, aber eben auch so ein Evolutionspfad, der also als außerschulischen Lernort den Schüler und Schülerinnen oder vielleicht auch Spaziergängern so ein bisschen die Dimension unserer Welt klar machen, wie alles entstanden ist.
Und Humanismus heißt dann aber jetzt nicht Rückgriff auf die klassischen Humanisten, also die großen Namen des 16. Jahrhunderts, die man nennen könnte, Erasmus und solche Leute, die...
Die haben ja berühmte, wichtige Gedanken für den Weg, der dann beschritten wurde, geliefert.
Ja.
Und weil das, was sie damals gedacht und geschrieben haben, war ja revolutionär im Vergleich zu den dunklen Jahrhunderten vorher. Und diesen Weg sind wir weitergegangen.
Ich bin nicht sicher, ob alle Mittelalterforscher jetzt nicken würden. Ich kenne viele, die sagen würden, naja, das ist ja auch so ein bisschen eine Konstruktion mit dem Dunklen dazwischen. Da gäbe es ja auch viel noch anderes zu erzählen.
Es gab Hochzeiten, also die Warmzeit, so vor gut 1000 Jahren, war eine kulturelle Blütezeit. Aber die Jahrhunderte davor und einige Jahrhunderte danach waren die Dark Ages, also wo ich nicht hätte leben wollen.
Ja.
Also das muss man kann man sicherlich nicht so verallgemeinern. Alle Jahrhunderte sehen, aber das, was so in den Jahren bis 1000, bis 900 passiert ist, das war ja schon eher dunkle Zeit.
Mit Bezug auf Mitteleuropa jetzt.
Wenn ich auch Mitteleuropa, ja.
Nicht genau. Wenn ich jetzt mit Muslimen spreche, die reden dann über Bagdad und haben ganz andere Bilder im Kopf, aber das ist nicht ihre...
Ja. Der Kommunismus ist ja ganz eindeutig ist in Europa entstanden. Obwohl, also auch Konfuzius hatte ähnliche Gedanken, obwohl man nicht weiß, was ihm alles zugeschrieben wurde. Aber das ist eigentlich, das sind Weltgedanken, die hin und wieder mal aufgeleuchtet sind.
Also ich verstehe Sie, die Anknüpfung, was die Neuzeit ja wollte und weshalb sie sich so genannt hat, an der Antike oder Renaissance, also die Wiedergeburt des antiken Geistes im Sinne von Wissenschaft, Darwin, Evolution, ja. Aufklärung, Selbstdenken, Verantwortung übernehmen und nicht Verantwortung auf einen Gott abschieben, so ungefähr. Ja. Das ist so die Kernlinie.
Das ist die Essenz eigentlich.
Ja, gut. In Hannover ist der Humanistische Verband jetzt seit vielen Jahren im Haus der Religionen mit dabei, jetzt auch bei der großen Ausstellung. Das Haus hat ja vor 2 Jahren eine völlig neue Ausstellung, wo 9 Gemeinschaften sich präsentieren, 8 Religionsgemeinschaften im strengen oder engeren Sinne und die Humanisten sind mit dabei. Das ist, glaube ich, dort inzwischen sehr eingespielt und auf beiden Seiten akzeptiert, nach dem, was ich höre. Ist das bei Ihnen im Verband unstrittig, dieses Engagement?
Also ich habe jedenfalls keine Kritik daran gehört. Also ich würde sagen, es ist unstrittig. Also das ist auch so ein bisschen, ich denke, das hat auch Leuchtturmcharakter. Mhm. Ich war, wie gesagt, also gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, ein gemeinsames Wertegerüst zu vertreten.
Ja.
Und das offensiv zu vertreten. Mhm. Nicht? Es gibt zu viele falsche Propheten,
ich verstehe.
Ja. Die gerade für die Jugend, denke ich, gefährlich sind.
Ja, ja. Also Sie können mit diesem Obertitel, wo immer nur von Religionen die Rede ist, leben, weil Sie Weltanschauungen mithören? Oder wie
so? Ja, ja. Also wir würden uns natürlich wünschen.
Ja.
Aber das ist dann ein sperriger Titel.
Das kann man nicht ans Haus schreiben. Ja, ja, oder auf die Plakate und die Visitenkarten. Wie ist es auf der Bundesebene? Wie wird das diskutiert in der bundesweiten Szene, was da in Hannover passiert?
Es wird teilweise mit etwas Neid betrachtet, glaube ich. Nicht? Weil wir damit natürlich auch eine etwas breitere Präsenz haben.
Ja.
Und dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass Besucher oder Schulklassen wissen, dass es das gibt.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, so die allgemeine Auffassung, die ich gehört habe.
Mhm. Ja. Es gibt ja gerade in Berlin auch Gruppen, die nach wie vor sehr aggressiv sind und im Grunde den Religionen, die eigentlich die Körperschaftsrechte eigentlich gerne wegnehmen würden und solche Sachen. Gibt es darüber Streit auf der Bundesebene oder?
Also ich habe das gehört, aber also mein Punkt dazu ist, das hilft mir nicht weiter.
Hm.
Ich glaube, die Zeiten sind zu ernst, als dass man sich mit solchen Streitereien beschäftigen sollte.
Ja.
Natürlich ärgern wir uns über die Staatsleistungen. Nicht? Das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, das häufig durcheinander gebracht wird mit vielen anderen, also Kirchensteuern und so, was ganz was anderes ist. Aber ja, Sie finden die Staatsleistungen, also die Zahlungen, die die Kirchen bekommen, weil vor 200 Jahren mal was passiert ist, auch Enteignungen, die sollten abgeschafft werden.
Ja, zumal ja die Werte schon mehrfach bezahlt worden sind, die damals enteignet worden sind. Hm. Und das ist... da bin ich jetzt auch Anhänger des Rechtsstaates. Das stand in der Weimarer Verfassung drin, das stand im Grundgesetz drin.
Ja.
Und es gibt Themen, an die sich Politiker nicht rantrauen. Das ist ärgerlich.
Ja, ja. Sie haben vorhin gesagt, eigentlich müssten die Leistungen, die der Humanistische Verband bekommt, ein bisschen höher werden. Haben Sie da Forderungen, Erwartungen an die Politik, dass Sie sagen, ihr, dies und das müsste eigentlich oder sollte passieren oder fordern wir?
Wir haben vorgefühlt, es gab dann eher nichtssagende Schreiben zurück.
Nein.
Also das ist leider so.
Ja. Vielleicht noch ein Thema. Ich habe im Internet gelesen, es gibt den Versuch, ein humanistisches Studienwerk zu gründen? Oder
das ist gegründet ist worden, gegründet? Das Bertha von Suttner Werk, wo also Stipendien vergeben wurden. Ja. Da waren wir auch im Gespräch mit dem Forschungsministerium, was ja auch in die anderen Studienwerke Geld reingibt.
Ja.
Aber da sind wir auch nicht recht weitergekommen. Das wird im Moment auch wesentlich über Spenden finanziert.
Also es gibt ja 13 solche Studienwerke von Parteien, Religionsgemeinschaften, unter anderem Juden, Christen, Muslime und Christen gleich zweimal, also evangelisch das älteste seit 1948 und katholisch. Und der Versuch jetzt zu sagen, auch da Augenhöhe, wir brauchen auch ein humanistisches Studienwerk. Oder es gibt es schon, nur hätte es gerne, wie die anderen, das Geld der Steuerzahler.
Also ich weiß nicht, das ist eine zweistellige Anzahl von Stipendiaten, die wir fördern.
Ja. Ja.
Und das ist das Letzte, was ich da gehört habe.
Ja, ja. Und das Geld kommt von Spenden, das heißt, es sind wahrscheinlich relativ geringe Beträge dann.
Naja, es sind schon Beträge, die einem Studierenden also das Studium ermöglichen,
ja.
Aber es wäre natürlich gerne mehr.
Ja, ja.
Macht Sinn.
Ja. Und vielleicht als Schlussfrage, dieses Engagement im interreligiösen Dialog in einem weiteren Sinne, würden Sie sagen, ist das ein Trend oder kann man das sagen, wohin sich das entwickeln wird in den kommenden Jahren in der humanistischen Gemeinschaft, also jetzt bundesweit? Gibt es da eine Linie oder ist es sehr...
Da sind wir, glaube ich, hier die Ersten und vielleicht auch noch die Einzigen, die das betreiben. Ich müsste mal mit dem Präsidium sprechen, also Bundespräsidium, wie da gedacht wird. Also ich habe nichts anderes gehört, also dass wir da vielleicht die Speerspitze.
Denn ich erlebe oft, wenn ich jetzt mit Menschen, die davon wenig wissen, spreche über Humanisten, dann sagen die, oh, das sind doch diese Leute von der Humanistischen Union und das geht gar nicht, die sind immer so aggressiv oder die Giordano Bruno Stiftung und da kommt man gar nicht weiter. Also das Bild bei vielen ist nach wie vor, die Humanisten wären scharf antikirchlich, scharf antireligiös und würden das im Grunde gerne alles abschaffen.
Ja, die gibt es, aber die Humanistische Union versteht sie ja mehr als Menschenrechtsorganisation, so wie Amnesty. Also die würde ich nicht als vergleichbar ansehen. Nicht? Das ist, ich habe mich da mal früher auch mit beschäftigt und fand das mehr in diese Richtung gehend.
Das heißt, es ist im Grunde durch das gemeinsame Adjektiv humanistisch eher ein wie soll ich sagen, ein Irrweg oder eine
Menschenrechtsorganisationen haben ihre Berechtigung.
Klar,
aber,
ich meine, also dass man humanistischen Verband und humanistische Union direkt nebeneinander sieht, liegt an dem Adjektiv, ist aber eine Fehldeutung.
Es ist keine Weltanschauungsgemeinschaft.
Ja. Ja. Ja.
Es ist, die sind anders ausgerichtet.
Wird keine Körperschaft.
Auch kein, es ist, glaube ich, ein EV.
Ja, dann bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung und für heute erstmal herzlichen Dank für das Gespräch und den Austausch hier bei uns im Studio.
Ja, danke Ihnen auch.
Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.